the mountain, over the hills, and everywhere that Jesus Christ is born. Sing with me. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere.
Go
tell it on the mountain
that Jesus Christ.
Martina, ich freue mich so, dass wir endlich mal wieder in deiner Küche in Leipzig sitzen und eine neue Folge zusammen aufnehmen. Das haben wir ganz lange nicht gemacht.
Ja, unsere Küche ist zu einem kleinen Wochenlieder-Podcast-Studio geworden, wo wir sehr gern uns treffen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es vielleicht schon erkannt, um welches Lied es heute geht. Wir haben die englische Fassung des Liedes schon gehört, aber Martina, klär doch mal auf.
Heute sprechen wir das Lied Komm, sag es allen weiter, die Nummer 225 im evangelischen Gesangbuch, ein Ö-Lied, das heißt, es gibt eine ökumenische Text- und Melodiefassung. Der deutsche Text, der uns vorliegt, ist von Friedrich Walz 1964, die Melodie nach dem amerikanischen Song
Go Tell It on the Mountain.
Und es ist vorgeschlagen als Wochenlied für den zweiten Sonntag nach Trinitatis.
Und damit herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast. An den Mikrofonen begrüßen euch heute
Martina Hergt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen, und
ich bin Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen.
Mal ein Gospel. Jetzt kommt Schwung in unser Küchenstudio. Bei evangelisch.de habe ich die Schlagzeile gelesen: Gospel, die gute Nachricht ist Klang. Ich finde, das trifft's wunderbar. Und heute ist ja diese Form der Kirchenmusik, also Gospel gehört für mich selbstverständlich zur Kirchenmusik dazu, längst nicht mehr nur in den USA beliebt oder erfolgreich, sondern hat also schon vor 30 Jahren Einzug in unseren evangelischen Liederschatz gefunden und in unserem evangelisches Gesangbuch. Und Gospel ist auch aus vielen Gottesdiensten überhaupt nicht mehr wegzudenken.
Ich finde auch, wir brauchen mehr Gospel in der Kirche. Gospelchöre, das geht eigentlich überall ziemlich gut, wo es die gibt. Und ich will dir mal erzählen, wir haben vor kurzem eine Umfrage in Sachsen gemacht zum Gottesdienst, und wir haben gefragt, welcher Musikstil spricht sie an im Gottesdienst. Da haben 40% aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer geantwortet, Gospel. Und bei den Teilnehmenden, die von sich selbst sagen, dass sie selten im Gottesdienst sind, waren es sogar 58%. Da war Gospel quasi der Gewinner. Also das war noch beliebter als traditionelle Kirchenlieder oder moderne Kirchenlieder oder Taizé-Gesänge oder Lobpreis. Gospel hat gewonnen. Martina, vielleicht nutzen wir die Gelegenheit und sprechen über Gospel. Ich weiß eigentlich nur wenig darüber und schätze mal, du weißt mehr.
Ja, die Frage ist, was ist denn überhaupt Gospel? Wo kommt er her? Oder sprechen wir besser über Spirituals? Kennst du eigentlich den feinen Unterschied zwischen diesen beiden Beschreibungen?
Nö.
Also ich habe mich belesen und herausgefunden, dass man das Thema zuerst von der Entstehungsgeschichte her anschauen könnte. Also Spirituals sind die älteren Geschwister von Gospels. Spirituals wurden von amerikanischen Sklaven in den USA geschaffen, 17. Jahrhundert, Ende 18. Jahrhundert. Gospels hingegen entstanden überwiegend erst ab dem 20. Jahrhundert und waren der Gemeindegesang der afroamerikanischen Christen. Es gibt noch weitere Unterschiede, wo man diese beiden Begriffe vielleicht ein bisschen abgrenzen kann oder scharf zeichnen. Spirituals, das sind wirklich echte und folkloristische Gruppenschöpfungen. Während vielleicht Gospelsongs eher in der Mehrzahl komponiert wurden, so wie Lieder und wie viele Lieder in unserem europäischen Sprachraum. Also Spirituals nochmal waren ja die Lieder, die Sklaven im Alltag sangen, übrigens auch oft mehrstimmig. Und du musst dir vorstellen, das hat mich sehr erstaunt, dass heutigen Schätzungen zufolge in 250 Jahren zwischen 8 bis 11,5 Millionen Sklaven nach Amerika verschleppt wurden. Und erst als die Sklaverei 1865 ein juristisches Ende fand, war dieses Thema von daher bearbeitet, aber natürlich noch nicht abgeschlossen, denn die gesellschaftliche Haltung gegenüber Schwarzen, die blieb ja noch ganz lange zwiespältig und schwierig. Und das ist es ja auch
genau,
teilweise jetzt
sagen,
noch.
Das ist
ja
immer
nichts
noch.
Rassismus, ja. Nichts anderes. Die Sklavengesänge, die bei der Arbeit gesungen wurden, die wurden natürlich mündlich überliefert, denn die Menschen hatten ja die Hände voll zu tun und die entstanden in einer freien Improvisation. Und die Texte waren oft ganz offen, also die haben vom Jenseits erzählt, aber mehrdeutig konntest du das auch aufs Jetzt übertragen und deuten. Also der Aufruf zum Protest stand wirklich neben der Sehnsucht nach Freiheit, der Glaube an Jesus, neben dem Bedürfnis nach einem Führer, der die Errettung der Sklaverei durchführt, also nicht im Jenseits, sondern im Jetzt, denn die Sklaven, so muss man sich das vorstellen, die lebten ja auch auf mehreren Ebenen in ihren Existenzen, einerseits als Afrikaner, das war ja nicht zu übersehen, mit genau umrissenen traditionellen Sitten und Gebräuchen, als Plantagensklave mit Gehorsam, als auch Projektionsfläche für die Weißen, die natürlich Klischees sich von ihnen machten. Und um überhaupt überleben zu können, pendelten die Sklaven natürlich zwischen diesen Existenzebenen hin und her. Und dabei entwickelte sich der sogenannte Double Talk, also die Rede auf mehreren Sinnebenen gleichzeitig. Und wie gesagt, das ist vielleicht auch das Große an diesen Texten, dass sie so eine mehrdeutigen Ebenen haben. Ja, die Bilderwelt des Spirituals entstammt hauptsächlich aus dem Alten Testament, während sich vielleicht Gospelsongs mehr auf den Leidensweg Jesu Christi und die Botschaften des Neuen Testaments beziehen. Mhm. Das ist ja auch ganz logisch. Also die neuen Lieder wurden ja bei den Erweckungsversammlungen der schwarzen Gemeinden in Amerika gebraucht und gesungen. Und dass die Botschaft davon Gottes neuer Gerechtigkeit, von christlicher Nächstenliebe, von Friedfertigkeit, die mit Jesus im Neuen Testament ausgebreitet werden, ein wichtiges Thema waren im Kampf um Gleichberechtigung und Anerkennung, bis Martin Luther King das hat es aufgesogen, das passt. Ja, und durch die Einbeziehung natürlich von neuen musikalischen Entwicklungen, ich spreche jetzt mal vom Jazz, also Elementen aus dem Jazz, sind die Gospels natürlich, die standen da im Austausch, diese Liedschaffenden. Und da sind die Gospels rhythmischer geworden, intensiver, zupackender, vitaler. Das ist vielleicht auch noch ein Unterschied als diese meisten Spirituals. Das sind eben auch Lieder, die man beim Arbeiten singt und nicht irgendwo in einer Vortragssituation. Mhm. Ja, und die Spirituals, die entstanden, improvisativ teilweise, vielleicht von Einzelnen angeleitet, aber haben sich dann weiterentwickelt, während die Gospels natürlich auch sehr bewusst geschaffen wurden. Ja, vielleicht noch so ein wichtiger Punkt zu dieser ganzen Gospelmusik, überhaupt die entscheidende Begegnung der schwarzen religiösen Musik mit dem Jazz, die ereignet sich so 1920 rum. Und da gab es so einen richtigen Kirchenmusikboom. Ja, der kann es eigentlich mit so einem Schlagerboom aufnehmen, weil neben dem Jazz gab es ja noch viel andere Formen, Blues, Mambo, Walzer, Boogie Woogie, was da so alles entstand in diesem musikalischen Schmelztiegel Amerikas. Und es gab einen Menschen, den Thomas Adorsey, auch Georgia Tom genannt, der wird als Vater der Gospelmusik bezeichnet. Das war ein Sohn eines Baptistenpfarrers und ein ehemaliger Bluesmusiker. Und der hat natürlich seine neu komponierte bluesige Kirchenmusik mit Noten verbreitet. Und der hat natürlich auch eine Ausbildungsmöglichkeit für viele der Sängerinnen und Sänger in dieser Gospelmusik begründet, hat zur damaligen Zeit da sehr fortschrittlich gedacht und somit viele grundlegende Standards, sag ich mal so, die heute der Gospel-Lieder-Szene unterliegen, auch mit fundiert. Ja, nach 1945 nahm natürlich dann auch das weiße Amerika immer mehr und auch Europa Notiz von dieser Musik, auch vorher schon, aber durch Schallplattenproduktion und andere technischen Möglichkeiten und große Auflagen war das natürlich ganz anders möglich.
Ja, und dann gab es auch so Protagonisten, Mahalia Jackson, Aretha Franklin, die haben auch richtige Gospel-Alben aufgenommen, wo die Plattenindustrie, also bei Aretha Franklin, weil sich das vorher gesagt hat, das wird doch niemand hören und dann ist es ihre erfolgreichste Platte geworden. Ja. Und ich habe es gerade erst wieder im Fernsehen gesehen, Sister Act, ja, das hat glaube ich auch nochmal einen großen Beitrag dazu geleistet, das so zu verbreiten, also die Idee von Gospel oder diesen mitreißenden Charakter. Es ist ein Film, wer es nicht weiß, 1992 gedreht worden mit Whoopi Goldberg in der Hauptrolle.
Und dann war der Gospel in deutschen Wohnzimmern und in den Kinos zuerst natürlich.
Also die Story von dem Film, das dachte ich jetzt nochmal, die ist ein bisschen lahm, aber wenn der Chor anfängt zu singen von diesen Nonnen, das geht so ab. Also das ist schon,
und
ist
die
schon
bringen
toll.
Schwung in die Kirche, sagen wir mal so. Also die Gospelwelle schwappt auch besonders mit diesem Film, sage ich jetzt nochmal, verstärkt nach Europa, auch um die Welt. Und vielleicht noch so aus derselben Zeit, Queen Esther Mayer hat 1991 die Harlem Gospel Singers gegründet. Ich glaube, das ist so ein Name, das kennen viele, das ist ein berühmter Gospelchor. Und der hat wirklich in zahlreichen Konzertsälen und Kirchen weltweit gesungen, hat natürlich auch Platten produziert. Und dann war irgendwie dieser Treif nicht mehr zu stoppen. Ja. Übrigens hat natürlich in der modernen Gospel-Musikszene gibt es auch viele Protagonisten, die da Chorleiter, Gospelsänger, Arrangeure, Musikproduzenten, die eine Rolle spielen. Vielleicht einer, ich weiß jetzt nicht, ob ich es korrekt ausspreche, aber ich würde sagen André Crouch. 1942 geboren, 2015 gestorben, ein US-amerikanischer Gospelsänger. Und der hat eigentlich nochmal so eine neue Mischung hergestellt von der modernen Gospelmusik mit traditionellem Gospel, mit Funk, mit Soul, mit wirklich wieder neuen Stilen. Und man findet von ihm viele Arrangements in Filmmusiken wieder. König der Löwen, Die Farbe Lila, ein toller Film.
Mhm. Auch mit Whoopi Goldberg.
Ja, und der von ihm geschaffene Gospel-Chor-Sound, also wir haben doch alle eine Vorstellung, wie so ein Gospel-Chor klingt. Der ist auch wirklich auf weltweit bekannten säkularen Musikproduktionen zu hören, zum Beispiel bei Stevie Wonder, Chaka Khan, Michael Jackson, Elvis Presley und so weiter.
Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Jesus Christ is born, das war jetzt quasi der original englische Text.
Ja, und das ist ein Weihnachtslied.
Refrains, genau, das ist ein Weihnachtslied. Es geht um die Geburt Jesu und vor allen Dingen dann in den Strophen um die Hirten, wie die ihre Herde hüten und dann den Engelchor hören, das Kind im Stall finden. Das war mir gar nicht so bewusst, ne, dass unsere Liedvorlage so ein Weihnachtslied ist. Das kann man ja jetzt dem aktuellen und dem deutschen Lied überhaupt nicht mehr abspüren. Die Entstehung des Liedes wird auf die Zeit der Sezessionskriege datiert. Das war also dieser amerikanische Bürgerkrieg, ne, von 1861 bis 65, genauer sogar auf das Ende. Also man sagt, es ist wohl 1865 entstanden. Wer es geschrieben hat, wissen wir nicht. Also weder wer den Text noch wer die Melodie geschrieben hat.
Ja, das ist auch ganz logisch, weil das ja ein spirituelles, also deshalb steht auch im evangelischen Gesangbuch bei uns unter der Nummer 225 unten bei Melodie, nach dem Spiritual Go Tell the Mountain. Also das heißt ja nach diesem Volkslied. Und da wird auch gleich darauf verwiesen, dass es die Grundlage, die englische Fassung war, die Weihnachtsfassung.
Schriftlich erfasst hat das Lied dann John Wesley Work, ja, das ja. weiß man. Das war ein afroamerikanischer Liedersammler und Chordirigent. Dem John Wesley Work waren aber lediglich Melodie und Kehrvers bekannt, so habe ich es gelesen. Die Strophen hingegen, da waren wohl unterschiedliche auch im Umlauf.
Wie bei Volksliedern eben so ist.
Ja, und man sagt, der Work hat dann dem Lied noch 2 Strophen hinzugefügt. Heute hat das englische Lied 5 Strophen, jeweils unterbrochen durch den Kehrvers. Und ich habe schon gesagt, der Fokus richtet sich auf die Hirten. Ich habe jetzt einfach nochmal die letzte Strophe mitgebracht, die finde ich interessant. Ich lese dir mal vor. I too am like a shepherd, my flock of days to guard. Each day finds time for praying, from this I won't retard. Also ich bin auch wie mein Hirte und die Herde meiner Tage, oder um die Herde meiner Tage zu hüten. Und jeden Tag gibt es Zeit, um zu beten, und davon werde ich nicht abweichen. Das ist der Text, finde ich irgendwie
schön.
Dass man da so mit den Hirten, ne, dass es die Verbindung gibt zwischen uns jetzt Singenden und diesem Hirtengedanken, fand ich ganz schön. Ich wollte jetzt den englischen Text nicht intensiv analysieren, aber ich dachte, wir gucken doch mal auf den Kehrvers. Ne? Go tell it on the mountain. Go, da wird also jemand losgeschickt, und zwar zu den Bergen und Hügeln, ne? Over the hills and everywhere, also die Person, die da losgeschickt wird, wird in die Natur geschickt, in eine Landschaft. Das ist dann auch mal wichtig, wenn wir auf den deutschen Kehrvers gucken, der ist nämlich anders gebaut, aber hier im englischen Original geht es in die Landschaft, und da gibt es auch eine biblische Reminiszenz, eine Stelle aus dem Jesaja-Buch, 52. Kapitel, ein ziemlich bekanntes Bibelwort, ich lese dir das mal vor, da heißt es, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Ne? Also dieser Freudenbote läuft über die Hügel und Berge, over the hills and the mountains sozusagen. Und in unserem Lied ist die Botschaft, das Evangelium, the gospel, dass Christus geboren ist. Dadurch kann man auch noch an eine andere Bibelstelle natürlich denken, an die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium. Die Hirten bekommen von den Engeln gesagt, dass Jesus geboren ist. Und dann heißt es, und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von dem Kind gesagt war. Das ist genau diese Bewegung. Die Hirten gehen dann los und erzählen es allen weiter. Bevor wir uns jetzt mal dem deutschen Text zuwenden und dem deutschen Textdichter, können wir doch mal zunächst auf die Melodie des Liedes schauen.
Ja, und wir haben ja vorhin darüber geredet, schon bei der Geschichte des Gospel, überhaupt afroamerikanische Musik, dass das so, dass wir so Klangstereotypen für uns haben, so wie klingt sowas, so eine Gospelsängerin, ne? Und wie kann man denn die Klänge oder Melodien mal so als Überschrift allgemein von Gospelmelodien beschreiben? Ich habe da ein Zitat gefunden bei der bekannten Gruppe The Jackson Singers, das möchte ich gern vorlesen, die finde ich nämlich ganz gut. Die Skala der Klangfarben und Klangmöglichkeiten des Gospels enthält alle Zwischenstufen von einer auch für europäischen Ohren angenehmen Weichheit und Zartheit bis zum expressiven, ekstatischen, rauen und unreinen Schrei. Und diese Breite der Veränderlichkeit von Ton der afroamerikanischen Musikform blieb im Gospel erhalten. Also, Gospelmusik muss nicht immer schön klingen, brav. Es kann auch zwischen Schrei und Singen ineinander übergehen. Also ich finde, das trifft es auch. So expressiv ist das. Und man lässt einfach die Gefühle, die Stimmung raus.
Du nimmst jetzt Gospel aber als Oberbegriff, sage ich mal. Ja, so, dass ja, auch die Spirituals genau. mit drin. Ne?
Genau, jetzt gucken wir mal, ob unsere Melodie, unser Lied hier das mit trifft. Also ich meine, ich würde jetzt mal bei uns so sagen, es ist ein Spiritual, und wir haben jetzt hier aber eine andere Fassung vorliegen, die zu einem Lied der Gemeinden geworden ist, ja. der Gottesdienstgemeinschaften. Und damit ist es irgendwie auch ein Gospel geworden. Es gibt ja, gab ja Veränderungen bis dahin, dass wir natürlich jetzt eine deutsche Übersetzung singen, die ganz anders ist als die englische Textfassung. Es ist eine ganz einfache Melodie, die wir vorliegen haben bei diesem Lied, mit einer einfachen Harmonik. Also in F-Dur kommt man locker mit 3 Begleitharmonien auf der Gitarre aus. F-Dur, C-Dur, B-Dur. Und du kannst das Lied spielen. Das ist bei Volksliedern auch oft so. Es scheint fast auch wirklich volkstümlich zu sein. Das zeigt sich auch daran, dass es, wenn du da in der Gemeinde sitzt und das Lied singst, haben viele Leute eine andere Melodiefassung im Ohr. Da gibt es so kleine Schlenker, die jemand dazwischen singt. Ob der macht, ruft es in jedes Haus hinein oder ruft es in jedes Haus hinein. Das sind andere Töne, das ist aber egal, das Lied funktioniert trotzdem. Also wir haben verschiedene Varianten, die umlaufen, so ist das manchmal bei Volksliedern auch.
Genau, du sagst, das ist ein Indiz dafür, dass es so einen Volksliedcharakter hat, ja? Dass verschiedene Sachen im Umlauf
oder
sind.
Oder folkloristisch ist, ja, okay. Ne? Harmonisch besonders ist eigentlich dann erst der Schluss der Strophe. Wir gucken uns mal an, wie das endet. Also es heißt, sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld. Dann singen wir die Melodie nochmal mit. Will alle zu sich führen, auch die in Not und Schuld. Und dieses Schuld, dass das nach oben geht, 2 Töne hat und dann noch einen Tonabstand von 7 Tönen hat, eine Septime, eine kleine Septime, ist total ungewöhnlich und spannungsreich und interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist ein weiter Abstand. Und es passiert plötzlich harmonisch was ganz Interessantes. Bleibe ich bei meinem Harmonieakkord bei den letzten 2 Tönen, bei Schuld auf C-Dur stehen und singe dazu diesen reibungsvollen Ton, dieses B da oben, diese Septime, entsteht plötzlich nicht mehr bloß ein einfacher Dur-Akkord, C-Dur, sondern ein, man sagt, Dominant-Sept-Akkord. Ein Dur-Akkord mit einer Septime. Und jeder hat das Gefühl, bei diesem neuen Akkord mit der Septime, das kann doch jetzt nicht das Ende gewesen sein.
Das kann doch nicht wahr sein.
Das muss doch noch irgendwie weitergehen. Ja. Das hat so einen drängenden Charakter. Also man sagt in der Musiktheorie, das will sich auflösen. Also ich muss irgendwo hin und es führt mich automatisch, der Dominant-Sept-Akkord, wieder zur Tonika, zur Grundtonart des Liedes, zu F-Dur. Und das ist dann der Anfang. Und das ist eigentlich total cool. Es hat einen hohen Wiedererkennungseffekt und viele Leute haben das Gefühl, an der Stelle müssen wir ein bisschen langsamer machen oder ritardando, ne? Du weißt, so ein bisschen bremsen, damit die Spannung noch mehr steht. Das gibt viel, da kannst du viel reingeben.
Findest du das gut, wenn da gebremst wird?
Also wenn alles in Maßen, sage ich jetzt mal. Also nichts ist gut, wenn es vollzogen wird und es ist zu dick aufgetragen. Ja, okay. Ne? Aber also man hat das Gefühl, hier ist nichts schwer und trotzdem ist es interessant. Hier kann ich auch ein bisschen abfliegen von dem notierten Melodie. Trotzdem wird es funktionieren, es wird niemanden stören, es wird mich niemand schief angucken. Ich komme nicht auf Abwege von der Melodie. Und es gibt auch übrigens viele Leute, die improvisieren dann so eine zweite Stimme drüber. Also man hört sofort, wo das sein könnte. Das passt doch auch, wenn du dir vorstellst, auf der Plantage hat einer gesungen, ein anderer hat drüber gesungen, hat drunter gesungen, haben sich die Mehrstimmigkeit ja ausgedacht. Die hat sicherlich aus Notenpapier entwickelt. Melodie, also Harmonik, ist wirklich schlicht und einfach mit diesem besonderen Schluss. Der Rhythmus ist gar nicht schlicht. Und wenn ich den mir aufschreibe, na, mündliche Musik, mündlich tradierte Musik aufgeschrieben, sieht manchmal sehr kompliziert aus, sehe ich auch jetzt schon, das Lied hat schwierigere Notenwerte als Nun danket alle Gott, weil Nun danket alle Gott hat nur halbe oder Viertel, hier sind ein Haufen Punktierung drin, Bindung, Sechzehntel, punktierte Achtel, es gibt ganz viele Varianten von Tonlängen, aber es ordnet sich alles, weil es wiederholt sich viel. Komm, sagt es allen weiter, ruft es in jedes Haus hinein, ist dieselbe Melodie wie komm, sagt es allen weiter, nur der Coda, der Schluss ist anders. Also ich kann mich schnell orientieren. Besonders reizvoll finde ich diese Synkopen. Ich mache mal vor, wo eine Synkope in dem Lied ihren Platz hat. Bei Ruf es in jedes Haus hinein. Ich könnte ja auch eigentlich so singen. Ruf es in jedes Haus hinein. Aber es steht da, ruf es in jedes. Und das ist so ein Hüpfer, so eine Betonungsverschiebung. Die bringt Schwung, Variation, die geht auch nicht schwer von den Lippen. Und die, finde ich, die unterstreicht natürlich diese Fröhlichkeit, diese Kraft, dieses Temperament. Ich kann es nur noch mal mit dem sagen, sind freudige Hüpfer und die kommen ja an einigen Stellen vor. Also da ist ganz viel drin. Instinktiv sage ich, das Lied geht ins Ohr. Und ich kann es eigentlich gleich auswendig singen, weil es so einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und warum auch nicht? Es wurde, Spirituals wurden auch immer auswendig gesungen. Und ich möchte auch instinktiv irgendwie so das Gefühl, meinen Körper mit einsetzen bei diesem Rhythmus. Also, dass ich meinetwegen klatsche. Komm, sag es allen weiter. Also, irgendwie will ich meinen Körper einsetzen. Der Schwung. Der Rhythmus, dieses Auswendigsingen, das passt doch super zum Abendmahl. Viele ältere Lieder werden ja oft als Abendmahlslieder als schwermütig getragen oder sehr ernst empfunden. Dieses Lied bricht aus und ist durch seine ansteckende Fröhlichkeit auch eine ganz besondere und einladende Art zum Abendmahl. Und das wird dem Abendmahl inhaltlich, finde ich, sehr gerecht. Man möchte beim Singen eigentlich rufen, nochmal von vorn, sich das Lied zuwerfen, sich das zusingen. Also ist überhaupt kein Problem, rechte, linke Bankreihe oder den Refrain singen alle und die Strophen werden vorgetragen und alle können den Refrain auswendig singen. Also es gäbe viele Impulse, wie man das Lied frei als Erlebnis der singenden Gemeinschaft aufbauen kann, anleiten kann und auch beim Abendmahl sogar vorne im Kreis könnte man das singen, wenn man das möchte, als Einladung, auswendig. Diese Anregung der Melodien, die haben eine sehr unmittelbare emotionale Wirkung. Und ich will mal auf noch ein Thema eingehen, dass Emotionalität und Musik ja auch Gefahren birgt. Dass ich so verführt wäre von Klang und Musik und Melodie, dass ich mich so einlullen lasse und der Text bedeutungslos wird. Und am Ende, also das ist ja auch oft eine Kritik, dass in bestimmten Pop-Liedern oder Schlagern weniger Substanz drin wäre, dass es nur auf den Vollzug ankommt, dass alle sich da fallen lassen und wünschen wir uns das im Gottesdienst. Also ich würde jetzt nicht das sagen, dass das banal religiöse Kirchenmusik ist. Das ist gute Kirchenmusik, aber ich verstehe die Einwände auch, die sagen, das Hype-Gefühl des Gemeinsamsvollziehens darf nicht in eine Gefühlsduselei verfallen. Allerdings muss man sich auch fragen, Pop, Gospel oder sonstiges Lobpreis, die mit viel Emotion, mit viel Gefühl arbeiten. Es gab ja auch früher schon Lieder, die ich als Gefühlsduselei bezeichnen würde. Also was ist das? Da ist doch auch in Stille Nacht oder in Klingklöckchen Klingeling ist doch viel Gefühl drin und ja, wenig Nährwert, sage ich jetzt mal.
Ja, das stimmt.
Ich möchte nicht sagen, kein Nährwert, aber wenig.
Es gibt, denke ich, einfach Lieder, da ist mehr die Emotion im Vordergrund und es gibt Lieder, da ist eher der Text im Vordergrund.
Ja, und wenn das so Lieder sind, die so emotionsbetont sind, ist natürlich die Gefahr auch, dass Menschen den Bogen überspannen oder dass es peinlich wird, auch größer, weil die zeigen so viel von sich beim Singen. Also was passiert denn, wenn ich so ein Lied habe, was Schwung hat? Und was alle mitreißen soll und der Funke springt nicht über. Die Soundwelle der Gemeinde am Sonntagmorgen passiert nicht, sondern die bleiben sitzen oder die klatschen steif mit. Und übermotivierte Sängerin, sage ich jetzt mal, mit tollen Seidenschals da vorne, versuchen alles nachzuarbeiten, was Whoopi Goldberg gemacht hat. Aber sie können es nicht, es wäre auch nicht authentisch. Also ich glaube, man muss da immer wieder ein Stückchen zurückgehen, nicht zu viel wollen und sich immer fragen, was passt zu mir und nicht zum Ursprung der Musik, wir adaptieren das einfach.
Ja.
Wir sind nicht.
Übrigens habe ich das früher öfter erlebt, diese peinliche Szene, die du gerade beschrieben hast, ne? Dass der Chor sich vorne einen abrackert und niemand macht mit. Und in letzter Zeit, wenn ich es erlebt habe, war das nicht mehr so. Ich finde, vielleicht haben haben unsere Gemeinden da auch hier so im deutschen Raum auch was gelernt in letzter Zeit. Es ist jetzt öfter so, dass wirklich dann Leute aufstehen im Gottesdienst und wirklich auch schön rhythmisch mitmachen. Das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung.
Ja, ich würde sagen, wir müssen nicht die Musikstile, könnte man es auch auf andere Musikstile übertragen, nicht kopieren oder besonders gut nachmachen, sondern wir müssen sie uns aneignen und müssen irgendwie ein Zwischengespräch herstellen zwischen dem, was wir können. Und deshalb können wir dieses Lied auch mit der Orgel spielen. Wir können es im ganz normalen Gottesdienst singen, ohne dass alle aufstehen und ihre Hände nach oben werfen und mit den Händen klatschen. Aber es ist auch gut, wenn es bewegt wird und Menschen das in Bewegung bringen, aber eben in einem guten Rahmen.
Ja, und nicht so angeleitet. Ja. Ne? Das ist irgendwie, das passt nicht dazu, wenn jemand die Leute sozusagen ein bisschen zwangsanimieren muss. Das finde ich dann, ist mir auch selber unangenehm.
Ja, lass uns mal jetzt, wir sind ja schon beim Aneignen angekommen. Also ich meine, die deutsche Textfassung ist ja auch eine Aneignung dieses Liedes und ein Rüberholen auf den europäischen Kontinent.
Bezaubernde Überleitung. Lass uns, bevor wir auf den Text gucken, noch einmal auf den Texter schauen, ja, auf den Friedrich Walz. Wir haben ja immer so einen Blog, wo wir ein paar biografische Informationen mit euch teilen. Wir dachten, wir machen das heute mal so ein bisschen zusammen.
Ja, wir haben zusammengetragen. Friedrich Walz, im mittelfränkischen Schillingsfürst geboren, gestorben, nicht alt geworden, 52 Jahre, 1932 bis 1984 gelebt, war der älteste von 6 Kindern und der Vater wurde im Krieg in Stalingrad vermisst. Die Mutter Babette hat die große Familie mit Hilfe eines kleinen Milchgeschäftes ernährt.
Friedrich Walz war auf der Oberschule und hat danach zunächst 3 Semester Chemie in Erlangen studiert und dann erst zur Theologie gewechselt und das hat er studiert in Erlangen und Göttingen.
Er heiratete Brigitte Klever, die Tochter eines Arztes.
Und dann war er von 1962 bis 1973 dritter Pfarrer von St. Lorenz in Nürnberg. 1972 wurde er zum Rundfunkprediger ernannt. Er hat dann nochmal die Stelle gewechselt, er war dann in Erlangen. Und 1980 wurde er vom Evangelischen Landeskirchenrat nach München zum Beauftragten für Hörfunk und Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk berufen. Hier war er hauptsächlich für die Begleitung der Rundfunkprediger und für die kirchlichen Sendungen verantwortlich.
Bereits als Vikar hatte der musikalisch Hochbegabte einen Jugendchor gegründet. Er war damals vor allen Dingen im Religionsunterricht aktiv, hat sich als Seelsorger betätigt bei den Schülern. 1979 brachte er eine Sammlung von 24 Liedern raus. Sie erschien als Kassette und als Andachtsbuch unter dem Titel »Die ganze Welt hat sich gefreut« und Walz hat hier Texte zusammen mit den Mitgliedern seiner Erlangen Studentenkurrende als Advents- und Weihnachtslieder von Christen aus anderen Kulturen und Ländern gesammelt. Darunter waren auch griechische Lieder, das Sternsinge oder afrikanische Lieder afrikanischer Studenten, aber auch solche von Besuchen anderer Länder.
1983 ist Walz dann an einem Hirntumor erkrankt. Er wurde operiert und erstmal schien auch alles sich gut zu entwickeln. Der Tumor kehrte zurück und kurz vor seinem 52. Geburtstag ist er dann gestorben.
Posthum ist sein Buch »Das Leben ist der Weg – Gedanken für Zeit und Ewigkeit« erschienen. Es behandelt auch die Zeit seiner Krankheit.
Und in seiner Todesanzeige stand damals der Satz, Gott, der Herr hat seinen Lobsänger zu sich gerufen.
Schön.
Der Text des deutschen Liedes, komm, sag es allen weiter. Wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, der deutsche Text hat eigentlich kaum noch was mit dem Originaltext zu tun. Das geht gleich mit dem ersten Wort des Kehrverses los. Im Original heißt es Go und Walz textet Komm. Das sind beides Aufforderungen und klanglich ist es auch nah beieinander, ne? Go und Komm. Aber es sind eben eigentlich 2 verschiedene Bewegungsrichtungen. Mhm. Einmal fort von mir, Go, und einmal hin zu mir, ne? Komm. Allerdings denke ich, das Kommen hier in unserem Kehrvers, das ist gar nicht als Bewegung gemeint, sondern eher im Sinne von los jetzt, ja, so wie man es einem Kind, das ewig braucht, um seine Schnürsenkel zuzubinden, genau, beeil dich so, ich denke, so ist das eher. Weiter, während uns das englische Original ja in eine Landschaft geschickt hat, ne, zu den Hügeln und Bergen, schickt uns Walz in die Stadt, also zumindest in bewohntes Gebiet, ruf es in jedes Haus hinein. Und was soll gerufen werden? Nicht, dass der Retter da ist, also keine Weihnachtsbotschaft wie im Original, sondern dass Gott uns einlädt. Und da ist auch sofort eine andere biblische Geschichte im Fokus als im Original, nämlich das Gleichnis vom großen Gastmahl, würde ich sagen. Ja, dieses Gleichnis, wo Jesus erzählt von einem Hausherrn, der Gäste einlädt, die sagen ab, da wird er wütend und lädt dann die Landstreicher ein oder sagen wir mal so die Leute von den Zäunen und Straßen. Mhm. Ein Gleichnis, in dem es darum geht, wen Gott einlädt. Wenn man sich jetzt aber mal den Text des gesamten Liedes vergegenwärtigt, ist das natürlich alles gleich auch ein bisschen enger geführt. Ja, wir sind zum Tisch des Herrn eingeladen. Es ist eben ein Abendmahlslied. Das wird aber so richtig eigentlich erst in Strophe 2 klar. Wir sind jetzt noch bei Strophe 1 und da hat auch Gott ein Haus. Ja, also das heißt ja, sein Haus hat offene Türen. Gemeint ist Gottes Haus. Da denkt man gleich an Kirchgebäude, aber eigentlich ist es zu eng gedacht.
Und dazu gibt es ja auch das Jesuswort, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, steht im Johannesevangelium.
Da ist ja auch nicht an die Kirche gedacht, ne? Oder denk an die Stelle im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, da wird die Gemeinde mit einem Haus verglichen. Hm. Also ich würde tatsächlich dafür plädieren, die Rede vom Gotteshaus hier nicht zu eng zu fassen. Interessant finde ich, Gott ist ein geduldig Einladender, ne? Er ruft uns in Geduld, heißt es in Strophe 1. Ganz anders als der Hausherr im Gleichnis vom großen Gastmahl, der total ungeduldig ist und sauer. Vielleicht soll ja aber das Gleichnis auch ein Gegenmodell zu Gott aufbauen. Also das ist durchaus umstritten in der Gleichnisforschung, ob der Hausherr in dem Gleichnis Gott ist oder ob er sozusagen gerade nicht Gott ist. Ne? Ob Jesus sagen will, bei Gott ist es aber anders.
Okay, das ist interessant.
Ja. Ja, wen lädt er ein? Er lädt auch die ein mit Not und Schuld. Ich habe in der Vorbereitung auf unsere Folge gelesen, das knüpft ein bisschen an das, was du vorhin auch gesagt hast, zu diesem fröhlichen Charakter dieses Liedes, dass diese Einladung an die in Not und Schuld mit der Abendmahlsfurcht aufräumt, dass nur Menschen Abendmahl feiern dürfen, die eine saubere Weste haben oder zumindest vorher bei der Einzelbeichte waren. Ne? Das wurde ja tatsächlich, das hast du auch schon gesagt, lange so vermittelt, auch in der evangelischen Kirche. Mhm. Und deswegen waren ja die Abendmahlsfeiern so ernst und getragen und fanden auch nur ganz selten statt. Und das ist heute wirklich zum Glück anders. Ne? Es hat sich ja irgendwie die Erkenntnis stärker durchgesetzt, dass wir gerade als Menschen mit Fehlern und Schuld von Gott an seinen Tisch geladen werden und dort Vergebung erfahren, weil oder indem Gott sozusagen uns Gemeinschaft mit sich gewährt. Und insofern teile ich deine Einschätzung, dass es toll ist, dass wir hier ein Abendmahlslied vor uns haben, das so ein neues Abendmahlsverständnis repräsentiert, das eben durch Fröhlichkeit und Freude und Dankbarkeit geprägt ist.
Die zweite Strophe baut eine schöne Brücke zu diesem einladenden Charakter. Wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit, wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit.
Kommt, alles ist bereit, das erinnert ja richtig gleich, ne? In der Abendmahlsfeier, sagen wir ja auch. Und nun kommt, es ist alles bereit, genau. Bei der Strophe fällt mir auf, die ist schon sehr konkret und anthropomorph, ne? Also da verspricht Gott was, dann nimmt er sich Zeit, dann bricht er das Brot, beziehungsweise da fragt man sich ja, ist überhaupt noch Gott gemeint oder Christus? Das ist ja so ein changiert, finde ich. Also es ist alles sehr, sehr menschenähnlich beschrieben, aber ich finde, das ist eigentlich genau die Stärke des Liedes, ne? Dass es so konkret und handgreiflich
ja,
ist.
Ja, praktisch irgendwie. Mhm. Dritte Strophe auch. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein, und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein.
Dir ist vielleicht auch gerade aufgefallen, jetzt kehrt sich die Richtung um. Erst sollten wir zu Gott kommen und nun kommt er zu uns. Ja? Wir sollen ihn aufnehmen, aber danach dann eben wieder losgehen, um Botschafter,
werden, ja.
Um Botschafter zu sein. Mhm. Und da schließt sich ja auch der Kreis zwischen den Strophen und dem Kehrvers. Ne? Mhm. Komm, sag es allen weiter. Werde selber Botschafterin der guten Nachricht, dass Gott uns einlädt.
Eigentlich geschickt. Auch schön irgendwie.
Total.
Und? Ja, übrigens habe ich gelesen, dass Friedrich Walz den Text auch beim dritten Tutzinger Liederwettbewerb eingereicht hatte. Und wir wissen ja, diese Liederwettbewerbe, die haben ja das Liedschaffen des neuen geistlichen Liedes unheimlich beflügelt. Reden wir mal darüber, wie wir das Lied im Gottesdienst einsetzen.
Ja, genau. Wie machst du das? Wie spielst du es? Auf welchem Instrument? Wie schnell? Das würde mich rasend interessieren.
Also so schnell, dass man gut dazu singen kann
ja.
Und dass es Schwung und Pfiff hat. Und ich versuche, authentisch zu sein. Ich versuche dort, wie gesagt, das haben wir ja vorhin schon besprochen, nicht irgendwas herzustellen, was ich nicht kann. Ich kann gut Orgel spielen, ich kann dieses Lied ordentlich auf der Orgel begleiten. Ich weiß, damit es Schwung und Pfiff kriegt, brauche ich ein bisschen Rhythmus, brauche ich ein bisschen eine gute Aussetzung. Ich kann nicht bloß Ton für Ton alle die Harmonien spielen. Das geht gut. Es geht noch einfacher bei der Gitarre in dem Fall, weil eine Gitarre nicht bloß ein Harmonieinstrument ist, sondern eben auch diesen Schlag hat, weißt du, diesen Rhythmus, wenn du da Schlaggitarre spielst. Und da lässt sich das beides gut kombinieren. Das merkt man ja auch sofort. Man kann das Lied super mit der Gitarre spielen, wie auch andere ähnliche Lieder. Gott hält die ganze Welt, Kumbaya, my Lord. Das sind ja alles Lieder aus demselben Kreis von Liedern. Also, man braucht einen Groove. Dann finde ich nochmal schön, wie gesagt, das ist ein Refrain. Auswendig singen Lied ist, lasst uns auch mal auswendig singen in der Kirche. Und warum denn nicht eine Gruppe hinstellen, die die Strophen macht und alle singen auswendig? Es ist schön. Was immer gut ist beim auswendig singen, man hat vorne einstehen, so einen Vorsänger, wo man auf den Mund gucken kann, sich orientieren kann, wie der Text weitergeht, aber schwer ist er nicht. Ein Dialog herstellen bei dem Lied. Linke und rechte Seite singen sich abwechselnd zu. Komm, sag es allen, weil dann sind die anderen dran. Dann kommt die Strophe gemeinsam. Oder alle singen die Strophe und alle singen den Refrain und bei den Strophen wird zugeteilt. Erste Strophe Männer, zweite Strophe Frauen, dritte Strophe alle Kinder, die unter 14 sind. Das ist total schön. Du nimmst wahr, wer ist da? Gemeinschaft wird sichtbar. Und es klingt nochmal besonders. Also, ja, wir hören genauer zu, wenn wir sowas so mit den Liedern spielen. Es erzeugt auch Aufmerksamkeit. Ja, nun haben wir aber ein Abendmahlslied.
Genau, das ist ein bisschen ein Problem, finde ich, wenn du gerade der dritte Sonntag nach Trinitatis kein Abendmahlsgottesdienst ist, ne?
Ja, und du kannst auch das Lied natürlich zu jedem Abendmahl einsetzen, aber du möchtest nicht immer da vorne rumturnen und irgendwie Gemeindesing betreiben. Aber nochmal, das Lied passt immer. Also
Immer wenn Abendmahl gefeiert wird,
kann es als Einladung verstanden werden.
Ja. Genau, und es gibt ja auch noch andere englische Fassungen. Also ich kenne einen anderen englischen Text eigentlich zu dem Lied. Da ist es auch kein Weihnachtslied, dann wäre es ja auch wieder begrenzt auf eine bestimmte Zeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also die Strophe, die ich kenne, When I was a sinner, I prayed both night and day. I asked the Lord to add me and he showed me the way. Kennst du das?
Nee,
okay.
Kannst du mal übersetzen so ein bisschen?
Also als ich ein Sünder war, betete ich Tag und Nacht und bat den Herrn, bat Gott, mir zu helfen und er hat mir den Weg gezeigt. Mhm. Vielleicht gibt es da sogar deutsche Übertragungen, ne? Der anderen Textversion müsste man nochmal gucken. Aber das Lied, ich finde das schon sehr schön. Ich fände es auch wirklich gut, wenn es irgendwie erklingt an dem Sonntag, wo es nochmal vorgesehen ist. Und vielleicht muss man da ein bisschen kreativ werden und noch andere Versionen mal raussuchen.
Ja, ein bisschen aufpassen muss man, weil das Lied musiziert, dass es so viele Melodievarianten gibt oder rhythmische Varianten. Also ich halte mich gerne an das, was hier steht, aber das kommt auch ein bisschen auf die Begleitung an. Ansonsten da locker damit umgehen. Ja, mit dem Lied sind wir jetzt eigentlich so ein bisschen am Ende, aber wir haben das Gefühl, wir könnten noch endlos weiterreden. Ne? Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, das Lied hat uns auch beschwingt, finde ich so, ne? Für unser Gespräch fröhlich. Genau.
Hast du noch einen guten Gospel-Tipp zum Schluss? Also ein Gospel, den du besonders mitreißend findest oder eine Aufnahme?
Lustig, dass du fragst. Ich habe nämlich tatsächlich ein Lied, das ich selber immer anhöre, wenn ich mal so down bin, ne, und so Auftrieb brauche. Und das Lied heißt I Can Go to God in Prayer. Das ist von Albertina Walker. Und sucht euch das doch mal raus bei Spotify. Vor allen Dingen, es gibt so eine Live-Version, die ist der Hammer.
Katrin, stellst du das nochmal Titel und Name der Sängerin in die Shownotes?
Auf alle Fälle mache ich
das. Gut, dann ist ja vorgesorgt, wenn jemand das suchen möchte. Dann war's das für heute. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Yes, I am.